So, wie geht's euch heute Abend? Gut. Ja, kalt. Das ist wohl so. Als ich aus Spiez runtergekommen bin, war die Autobahn schneebedeckt. Ich habe gefunden, das gibt's doch nicht. Und nachher war es frei und dann bist du auf die Alp gekommen und dann hat es wieder Schnee gehabt. Aber es ist ja schön, es gehört zu der Jahreszeit. Aber wie geht's euch jetzt gerade mit dem Lied, Gott hat euch lieb? Macht das etwas mit euch? Wie geht es euch im Unterwegssein, jetzt auch mit dem Kurs, mit den Lektionen, die ihr jetzt schon gehört habt? Den Kreis brauche ich ja heute Abend wieder um eins einfach zeigen, Körper, Seele und Geist. Die kennen wir alle auswendig. Wir müssen lernen, von Gott her, vom Geist bestimmt, nach außen zu leben. Und das ist genau das, was du beschreibst. Und da gibt es keinen unter uns, der da nicht seine Schwierigkeiten hat damit. Das Ziel von dem Kurs ist nicht, das ewig wieder aufzuzeigen, sondern das Ziel von dem Kurs ist, uns dabei zu helfen, einmal einen Fokus überzukommen, eine Richtung überzukommen und nachher auch unser Denken zu schärfen, unser Denken zu erneuern, dass wir von daher leben, obwohl wir in einer Ausdrucksweise, das brauche ich, in dieser Fettschicht leben, oder in dem Nebel oder in dieser Welt ganz einfach, wo nicht unbedingt angenehm ist und immer einfach ist. Es geht also nicht ums Einfachsein, es geht nicht um einen schnellen Fix zu haben. Es geht dort, letztlich geht es um Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist mit Jesus mitlaufen. Und das braucht Zeit und das sind auch so, Seasons, Jahreszeiten, oder? Jetzt ist Winter. Und im Winter schneit es und im Winter hat man länger zu neuem Ziel gehen. Im Winter kann es auch mal rutschen. Man fällt vielleicht auch mal um. All das gehört dazu. Aber wir wissen, dass auf den Winter kommt auch ein Frühling. Und auf den Frühling ein Sommer, Herbst und dann wieder Winter. Und das ist etwas, das hat Gott gesetzt. Und in dem Setting inne hat er uns berufen, ihm nachzufolgen. Das heisst, wir haben uns berufen lassen. Wir sind erweckt worden durch den Heiligen Geist, seine Kind. Und als seine Kind geht es darum, dass wir ihm die Ehre geben in allem, was wir tun. Wir machen auch heute Abend wieder zwei Lektionen. Die erste ist unsere tägliche Entscheidung. Was ist das überhaupt? Und wo fällen wir die Entscheidung? Oder was braucht es so für eine Entscheidung? Wir sind doch alle schon Christen. Lektion 6 dann geht zum Festigen. Und die beiden Sachen hängen zusammen. Nicht immer tun wir uns für das entscheiden, was wir eigentlich wollen. Und es geht gerade in dem Spannungsfeld darum, dass wir irgendwie mehr uns für das entscheiden, was unserem Wesen als Gotteskinder entspricht. Wenn möglich ohne Zwang. Schon aber diszipliniert. Das sind zwei Sachen. Wenn ich etwas aus Zwang mache, dann ist nicht mein freier Wille nicht dabei. Wenn ich es aber diszipliniert mache, dann will mein Wille das. Und da hat man eine ganz andere Ausgangslage. Nicht zum sagen, dass es einfacher ist. Aber es ist immer eine Frage vom Ziel und was ich damit erreichen will. Und das Ziel ist, dass wir fruchtbar sind. Und das meinen wir nicht nur in den Werken, sondern fruchtbar auch da drinnen, dass die Früchte vom Heiligen Geist in uns innen auch Raum findet. Dass wir nicht so das Leben laufen müssen, auch wenn es schwer ist. Sondern, dass wir die Freude, eine von diesen Früchten vom Heiligen Geist, zum Beispiel auch erleben. Dass die sogar eine tiefe Basis ist für das, was wir erfahren mit Gott. Und es setzt alles auf eine Sache auf. Oder das, was ich euch lesen möchte. Schlönt doch auf, bitte sehr, Römer Kapitel 8. Wenn da die ersten Verse miteinander anschauen als Einstieg für den heutigen Abend. Das heisst, bevor ihr jetzt anfängt zu lesen, tünt den Finger nochmal drin, macht es nochmal zu. Ich wollte euch zuerst noch eine Frage stellen. Aber ihr müsst nachher, wo wir hier aufschlönt, he? Was würdest du am liebsten machen? Am liebsten machen, wenn du wüsstest, du würdest nicht versagen. Was würdest du am liebsten machen, wenn du ganz sicher wärst, du würdest nicht versagen, in dem, was du machen willst? Was wäre da? Ich sehe ein paar Lächeln, ein paar Smilen. Ich möchte mir das nicht sagen. Aber überlegt euch mal, was das wäre. Und dann merkt ihr auch, wo es vielleicht klemmt oder was klemmt und nehmt das mit in den Abend. Also, Römer Kapitel 8. Ich lese aus dieser komischen Übersetzung hier. Das ist keine Irrlehre, das ist nur eine Basisbibel. Das ist von der Deutschen Bibelgesellschaft eine neue Übersetzung, die probiert, das Deutsch, das man heute braucht, zu brauchen und gleichzeitig sehr nah am Text zu bleiben. Entweder lasst ihr dazu oder lasst mit oder wie auch immer. Aber mir gefallen die Formulierungen, die sie da drinnen brauchen. Ich kann viel damit anfangen. Urteilt selber. Überschrieben ist es bei mir: Der Geist Gottes überwindet die Sünde. Es gibt also kein Strafgericht mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Das ist also nicht das Gesetz, die Zehn Gebote gemeint, sondern das Gesetz vom Geist Gottes. Auch das ist ein Gesetz. Wir werden sehen, Gesetz, Gesetzmäßigkeit. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt. Durch die Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Er hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Das alte Gesetz, damit ist die Zehn Gebote gemeint, das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer irdischen Gesinnung. Es scheiterte an unserer irdischen Gesinnung. Könnt euch das mal durch den Kopf gehen lassen. Das alte Gesetz ist an unserer irdischen Gesinnung gescheitert. Was heisst das? An unserer irdischen Gesinnung. Ja, was haben wir denn für eine Gesinnung gehabt zu dem Gesetz, zu dem alten Gesetz? Was haben wir für Gedanken darüber gehabt? Oder was hat das uns bedeutet? Ich glaube, es ist fair zu sagen, uns hat das etwas anderes bedeutet als Gott. Für Gott ist es ein Darlegen gewesen von seiner Heiligkeit, wer er ist, wo er sich deutlich abgrenzt hat gegen alle die Millionen von Göttern, die es hier gegeben hat. Und für uns ist es oft eine Pflichterfüllungsübung gewesen. Durch das Gesetz sind wir Gott nicht näher gekommen. Durch das Gesetz haben wir uns im Gegenteil noch viel mehr von Gott abgewendet. Durch Frust, weil wir es nicht schaffen. So verstehe ich den Vers. Wegen unserer irdischen Gesinnung. Weil das ist die Welt, Leistung, wie wir es gehabt haben. Immer wieder versuchen, mit eigenen Möglichkeiten Gott zu gefallen. Und das geht einfach nicht. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Jesus ist in allem versucht worden, wir auch. Nichts Neues. Er sollte als Opfer für unsere Sünden dienen. Das ist das Ziel gewesen von Gott dem Vater, seinen Sohn da hinzuschicken, um das Problem von der Sünde ein und allemal wegzunehmen. Für jeden von uns. Weil das alte Gesetz hätte das nicht können. Aber das Opfer von seinem eigenen Sohn, das hätte das können. So vollzog Gott das Strafgericht an der Sünde genau dort, wo es sich auswirkt. Im Menschen selbst. Das Gesetz wirkt sich in uns innen aus. Indem wir in unserem Geist innen, in unserer Seele innen tot sind. Keine Verbindung mehr haben mit Gott. Das ist das Übel. Vers 4. Das tat er, damit die Forderung des Gesetzes an uns erfüllt wird. Das Gesetz ist ewig, genauso wie Christus auch und unser Leben in Gott. Aber die Forderung vom Gesetz ist Gerechtigkeit. Und da wir das nicht können erfüllen, hat Gott selber das Problem gelöst, indem er Jesus gebracht hat. Das heisst aber auch, die Forderung nach dem Gesetz ist ein für alle Mal erfüllt. Uns Heute geht es nicht mehr darum, das Gesetz zu erfüllen. Für uns geht es darum, heute Jesus Christus verbunden zu sein und mit ihm zu leben. Das ist die Erfüllung vom Gesetz, weil er das Gesetz erfüllt hat. Denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von unserer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Das sagt er nicht, es soll so sein. Er sagt, jetzt ist das so. Jetzt trifft das zu für jedes Kind von Gott. Ich muss nicht fragen, habe ich den Heiligen Geist oder lebt Gott in mir drin? Das ist Blödsinn. Wenn ich ein Kind von Gott bin, dann lebt er dort. Und will Raum gewinnen. Zumindest in uns drin, in unserem Menschen. Dort, wo das Problem war, ist dort, wo das Problem gelöst hat. In unserem Herz, wenn wir so wollen. Wer von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, strebt nur nach irdischen Dingen. Und das ist eine von diesen Fragen. Für ein Kind von Gott, kann ein Kind von Gott von irdischen Sachen bestimmt sein? Kann ein Kind von Gott von irdischen Sachen bestimmt sein? Und jetzt wissen wir, der Heilige Geist lebt in dem Menschen. Aber kann ein Kind von Gott trotzdem noch von irdischen Sachen bestimmt sein? Ja, keine Frage. Was ändert das an der Stellung, wo ich in Christus habe? Hä? Was nicht? Hä? Ja, das komme ich jetzt. Nein, natürlich nicht. Es ändert die Stellung gar nicht, weil die Stellung ist gesichert durch Christus und das, was er vollbracht hat. Aber so, wie ich reagiert habe, so denken nicht alle. Aber das ist eine elende Situation, um überhaupt Christ sein können da drinnen. Weil dann lebst du immer noch drin, dass du etwas musst erfüllen. Und das ist genau das, was da darum geht, in Römer Kapitel 8, das geht nicht. Wir müssen erweckt sein vom Heiligen Geist. Wir müssen erweckt sein von Gott selber, dass wir wollen, was Gott will. Darum, wer von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, strebt nur nach irdischen Dingen. Das kann ein Christ auch. Das heisst aber noch nicht, dass er das Heil verloren hat. Mein Sohn oder meine Tochter, vielleicht auch meine Frau, wenn sie nicht machen, was ich will, bleiben sie meine Frau, meine Söhne und meine Töchter. Es tut an der Stellung zueinander nichts ändern, aber an der Harmonie. Nur ist meistens der Vater, der blöd tut und nicht die anderen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Wenn wir wollen, was Gott will, wenn wir dem Raum geben da innen, dann will der Mensch und das Wesen automatisch, was Gott will. Durch den freien Willen, nicht durch Zwang. Das ist die Idee von Gott. Freie Menschen. Darum hat er uns die Freiheit gegeben, er hat alles gemacht. Damit wir in aller Freiheit, nicht im Zwang, ihm nachfolgen können. Weil es sonst gar nicht geht. Und das hat eben viel mit unserer täglichen Entscheidung zu tun. Und wir werden sehen, die tägliche Entscheidung, da sind wir konfrontiert mit unserem urinnersten Wesen, wo so verdreht ist und so vermöbelt ist, sage ich mal, dass es oft die falschen Entscheidungen trifft, weil es nicht klar ausgerichtet ist. Oder weil es nicht klar das Verständnis ist, wer es eigentlich ist. Ich rede jetzt von dem Wesen in uns innen, oder? Letztlich von mir selber oder von dir selber. Aber lesen wir da noch schön fertig. Nach irdischen Dingen zu streben, bringt den Tod. Da heisst es jetzt nicht der Tod gegenüber Heil verlieren. Sondern der Tod in der Beziehung, eine Beziehungslosigkeit. Wir könnten sagen, eine Fruchtlosigkeit. Und das ist tatsächlich ein Staat oder eine Situation, wo viele von uns drinnen sind.
Das ist ja da, wo um einen aufrichtigen Christ oft auch wirklich zu schaffen gibt. Hey, nochmal, wieso bin ich Christ? Ich spüre so nichts, das geht so nichts, oder weiss der Gucker was. Das sind so Fragen, die genau das da betreffen. Und was macht man meistens, wenn man mit Gott wieder enger gehen will? Ja, mit Gott ist sein Wort, man liest das Wort. Und dann wird man vielleicht ein bisschen enttäuscht, sagt, ja, jetzt habe ich das schon so x-mal gelesen. Es redet nicht zu mir. Kennt ihr das? Also ich habe so Zeit. Da denke ich, hey, nochmal. Das ist wie wenn da tot wäre. Wirklich nur Buchstaben. Und andere Mal da quillt und da lebt und da geht etwas. In jeder Beziehung gibt es Auf und Ab. Weil es gibt keinen perfekten Status mehr. Wir sind von dieser Sünde, ob wir es wollen oder nicht, betroffen. Zum einen haben wir ein Wesen, die Bibel nennt das Fleisch, wo Neigungen hat, wo Gott nicht entsprechen oder im Wesen von Gott. Und mit dem kämpfen wir alle, der Paulus übrigens auch. Aber die nur auszublenden und denen keine Beachtung schenken, bringt uns auch nicht näher zu Gott. Also wie gehen wir um da damit? Hat wiederum mit diesen Entscheidungen zu tun, aber auch nachher mit der Erkenntnis, wie gehe ich denn um mit Niederlagen? Aber nach dem zu streben, das ist Ende vom Vers 6 da bei mir, aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Im Gegensatz zu Tod. Leben, lebendiges Leben mit Gott und Frieden. Frieden ist so wichtig. Wenn kein Frieden da ist, ist Tod da. In einer Familie kannst du das sehr gut nachvollziehen. Man ist eine Familie, aber es fängt nicht. Es ist kein Kind da. Es ist keine Freude da. Meistens, weil kein Frieden da ist. Und wenn kein Frieden da ist, kein Leben da. Oder umgekehrt. Darum, Vers 7, bedeutet das Streben nach irdischen Dingen Feindschaft gegen Gott. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Das heisst nicht, du darfst nicht schaffen, du darfst nicht Geld verdienen. Das heisst, wem diene ich? Punkt. Ganz grundsätzlich, als Mensch. Wem dient meine Seele? Nicht, was für eine Arbeit das ich mache. Das ist absolut nicht wichtig. Ganz ehrlich, das ist nicht wichtig. Aber wem diene ich? Ich ganz persönlich. Wem diene ich? Im Geld ist der Job für mich das Wichtigste. Auto, Computer, Frauen, was weiß ich was. Andere Menschen können es auch sein. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter, das Streben nach irdischen Dingen. Dazu ist es ja gar nicht fähig. Das ist so klar die Aussage. Was soll das Ganze? Der Paulus wollte uns klar machen, dass wir einfach gehen lassen. Dass wir uns ganz mit aller Kraft auf das konzentrieren können, was Gott will. Und dieser alten Feindschaft absagen, dem Unfrieden, dem Zwang, dem Unmöglichen. Wer also von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Also, nochmal die Frage, trifft das auf einen Christ auch zu? Absolut. Noch einmal der Vers 8. Wer also von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Das ist ein Problem, wo tief in uns drinnen ist, wegen der Sünde. Wegen der Sünde. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gepfupft da drauf. Was ist denn überhaupt geschehen mit dem, dass wir Christ geworden sind? Wir haben ein neues Herz und einen neuen Geist erhalten. Das wäre der Teil da. Das ist neu geworden. Aber das nicht. Aber jetzt haben wir genau die Ausgangslage, wenn das neu geworden ist und das nicht, und wir von anhin gelernt haben, uns über das zu definieren, dann ist da ein grosses Kampffeld. Und darum ist wichtig zu verstehen, dass wir Christen auch Mühe haben, ich sage es mal so, mit dem Glauben. Oder vielmehr mit der Umsetzung vom Glauben. Es fällt uns nicht einfach leicht. Jeder Christ kämpft da damit. Jeder. Aber irgendwie versuchen wir das immer wieder schön zu biegen. Punkt ist, wir haben durch das ein neues Leben mit Gott. Und es ist das Leben mit Gott, wo Kraft ist, wo die Verheißung ist und wo letztendlich auch die Lösung ist für unser Dilemma. Nicht das Gesetz, sondern Beziehung zu Gott. Ups, da war etwa der falsche Knopf. Aber eins müssen wir dabei wissen, wir haben einen neuen Meister, einen neuen Boss, einen neuen Chef. Und was wir vielleicht im Glauben nicht so ganz realisieren, ist, was das eigentlich wirklich heisst. Im Job wissen wir es, oder? Natürlich, du bist dein eigener Chef im Geschäft. Aber wer ist denn dein Boss, wenn du dein eigener Chef bist? Kunde. Wir müssen bewissen, dass wir einen neuen Chef haben, weil der da, der ist wohl ruhig, sage ich mal. Er schätzt dir nicht rein, aber dennoch ist er dein Chef. Du kannst nicht an ihm vorbeigehen und meinen, du könntest selber irgendwie für dich sorgen, geistlich, dass du Nahrung hast und dass du lebst und dass du erfolgreich bist im Glauben. Nein, das geht nicht. Das ist das, was geschehen ist. Was nicht geschehen ist, unser Körper, der hat sich nicht verändert. Du hast jetzt noch den gleichen Körper wie du, nicht Christ gewesen bist. Offensichtlich. Was hat sich denn auch noch nicht geändert? Das Fleisch. Und Fleisch ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, glaube ich einmal. Das ist nicht so einfach. Das kommt vom griechischen Wort Sarx. Und das wird ganz unterschiedlich übersetzt. Aber es hat immer damit zu tun, mit der Neigung, die in uns ist. Jetzt müssen wir Neigung erklären. Was ist eine Neigung? Wir können auch anders fragen, was bestimmt dich da drinnen eigentlich? Wieso haben wir Menschen die Neigung dazu, immer das zu tun, was verboten ist? Das ist so eine Neigung. Oder Drang, oder wie willst du dem sagen? Aber wieso ist das so? Das ist so wegen der Sünde. Und das ist in einem Christ genau gleich so. Die Neigung wirst du als Christ nicht verlieren, bis ans Ende von deinem Leben hier auf Erden nicht. Vielleicht raube ich jetzt jemandem die Illusion. Also heisst denn das, ja, das ist schön verschissen. Wie kann ich denn da jeden Sieg drinnen haben? Wie kann ich denn froh und frei werden? Die Ausrichtung muss stimmen. Das da, die Lösung von dem, ist für den Himmel bestimmt. Aber nicht für die Erde, sage ich jetzt einmal. Solange du auf der Erde bist, ist das da, dein Zuhause. Und genau in dem Zwiespalt zwischen den Neigungen und dem perfekten Gesetz von Gott, der Liebe und dem Leben. Die Sünde ist auch nicht tot. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Und das ist für einen Christ auch wahr. Darum sündigen wir Christen auch. Genau, ich würde so sagen, auch wegen dem Spannungsfeld hier. Weil wenn die Sünde noch existiert, existiert der Vater von der Sünde auch noch, der Teufel. Also, jetzt Was machen wir mit dem Ganzen? Das Prinzip da dahinter ist eigentlich einfach. Ich habe hier so eine kleine Acrostic, sagt man dem auf Englisch. Ich weiss nicht einmal das deutsche Wort dafür. Vielleicht weiss das jemand. Das ist einfach, zu jedem Buchstaben nimmt man eine Bedeutung. Und es gibt so zwei Prinzipien, womit wir zu kämpfen haben. Ein Prinzip ist eine Gesetzmäßigkeit. Das eine zieht nach oben. Was ich damit schreibe? Das eine zieht nach oben und das andere zieht nach oben. Und es ist schon klar, der Teufel, Satan, zieht nach oben. Aber was macht der Teufel eigentlich? Und es hilft mir einfach immer wieder zu erkennen, welches Prinzip ist jetzt gerade mächtig in mir drinnen. Und darum haben wir das so gemacht. Immer wenn der Teufel dran ist, geht es immer zuerst ums Mal selber. Dann bin immer ich zuerst im Mittelpunkt. Und wenn ich im Mittelpunkt bin, was passiert denn? Es muss immer etwas passieren. Dass ich kann nicht ruhig sein, dass ich muss immer etwas machen. Aber weil es ich bestimmend ist, das selber, entsteht daraus meistens ein Theater. Hä? Schaut euch mal die menschlichen Sachen an. Es geht nicht lang, bis irgendwann ein Theater daraus entsteht. Das ist natürlich eine Verallgemeinung, das ist mir schon klar. Aber es geht ja darum, das Prinzip ein bisschen kennenzulernen und können zu erkennen, was läuft jetzt da eigentlich ab. Weil die Prinzipien, die stimmen auf uns als Christen genauso wie die Nichtgläubigen. Weil es einfach da damit zu tun hat, was kaputt ist. Also, selber agieren, da steht meistens der Theater. Ja, und was könnte ich nachher das A sein? Und irgendeine Idee. Ich habe es nämlich vergessen. Was passiert denn, oder was wäre die logische Konsequenz, wenn wir jetzt selber etwas, es steht ein riesen Theater draus, was ist das Nächste, was ich machen muss, damit ich nicht entblößt werde? Weil das Entblößen, das hätte das selber nicht gern. Das ich. Du musst das Theater noch verstärken. Oder? Damit es ja niemand merkt. Das heisst, es braucht ganz viel Action. Man muss noch mehr machen. Es muss noch perfekter sein, würden wir Schweizer sagen. Und das muss schnell passieren. Du darfst nicht lange überlegen, sonst könnte man ja noch verstehen, dass es ein Eich ist. Und darum muss das Ganze 0, nichts. Ja, jetzt haben wir es fast nicht lesen. Also, immer wenn der Mensch selber agiert, gibt es ein Theater. Und da geht meistens eine riesige Sache mit. Und das muss so schnell gehen, dass niemand Zeit hat, um darüber nachzudenken. Das ist das Prinzip vom Teufel, das uns nur runterzieht, auch uns Christen, wenn wir uns darauf einlassen. Jetzt geht es heute um Entscheidungen und zu erkennen, wie können wir dem da endlich einen Einhalt gebieten. Hä? Wir glauben alle an Jesus. Aber nur das Glauben an Jesus verändert eigentlich noch nichts. Der Glaube muss immer Werk haben, dass er komplett wird. Und was ist das Werk aus dem Glauben, das entstehen sollte? Handeln nach dem Glauben. Das sind die Werke. Man kann dem da auch sagen, das ist zwar nicht ganz richtig, es ist wie ein Naturgesetz, oder? Alles, was ich loslasse, fällt am Boden runter. Das ist das Naturgesetz der Schwerkraft. Aber genauso verhält sich das da wie ein Naturgesetz. Egal, was du glaubst, zuerst einmal. Das ist einfach in uns innen mächtig, das Fleisch. Fliegen. Durch Fliegen bin ich vor 2 Wochen in Irland gsi. Das wäre mir ein bisschen zu weit zum Schwimmen. Aber wie bin ich dort hingekommen? Indem ich die Schwerkraft, das Naturgesetz der Schwerkraft überwunden habe, durch ein viel grösseres Gesetz. Das Gesetz der Aerodynamik und vom Schub oder der Energie. Durch diese beiden Gesetze konnte ich das Gesetz der Schwerkraft überwinden und bin bequem, sogar mit den Schöckeli auf dem Weg dort hingekommen. Ist Fliegen schwierig? Ja, solange ich nicht muss steuern, ist das kein Problem. Das ist easy. Ich muss nur einsitzen. Das ist fast so ähnlich wie Stellung beziehen. He? Aber genau darum geht es. Darum ist es so easy. Im Stellung beziehen, indem wir uns auf Christus berufen und wissen, wer wir in Christus sind, tun wir an und für sich das Naturgesetz ändern zu dem hin. Jesus. Und was macht denn Jesus? Hä? Jetzt machen wir das Akrostik, haben wir schon fertig. Was bedeutet denn Jesus? Wie sieht das Prinzip aus, das uns anzieht? Für was könnte denn das J stehen? Habt ihr irgendeine Idee? Was denkst du, Christopher? Ja, steht für Jesus. Aber nur das J und nicht Jesus, für was könnte das stehen? Was macht Jesus? Immer wenn Jesus mit ins Spiel kommt, dann geht es ums Jetzt. Es geht nicht um gestern, es geht nicht um morgen, es geht um Jetzt. Und das macht er nur, wenn er ins Spiel kommt. Dann geht es sehr schweizerisch zu und her. Ich bin nicht sicher, ob man es mit K schreibt auf Deutsch. Kann schon sein, hä? Schreibt man es mit K? Aber nicht mit CK, hä? Also. Immer wenn Jesus mit ins Spiel kommt, geht es jetzt und es geht exakt. Weil er der Meister ist. Er sagt, wo es lang geht. Er bestimmt, was soll sein. Weil er hat sich den Plan ausgedacht. Er weiß ganz genau, was jetzt Sache soll sein. Und dann das S, das ist genau da, wo das Gegenteil ist zu einem Theater. Hä? Stille. Ja, das ist ziemlich still, wenn man stirbt. Hä? Ist das nicht das Prinzip von der Taufe? Ist das nicht das Prinzip von der geistlichen Frucht? Jede Ehre, die in den Boden fällt, muss zuerst sterben, bevor sie ein neues Leben bringen kann. Aber eben exakt und nicht einfach nur irgendwie so, dass der Krott nicht stirbt. Das ist das Problem und darum exakt. Und wenn wir das machen, was passiert dann? Das U ist ganz einfach. Unter. Jetzt muss ich da einen Kunstgriff machen. Unter seinem Segen leben. Das ist mir das Anti-Prinzip zu dem Prinzip Fleisch. Und hilft mir einfach zu erkennen und klar zu werden, das ist das Gesetz, das mir hilft, zur Sünde auszukommen. Aber es ist nicht nur Jesus und Jesus und Jesus hilft mir, sondern es ist Jesus, was hat das jetzt für mich für eine Bedeutung? Er hat es mit einem freien Willen geschaffen. Er hat es nicht gesagt, was du machen musst. Er sagt, nur wenn du mich lieb hast. Johannes 14, Vers 21. Was denn? Dann erfüllst du meine Gesetze. Und seine Gesetze sind was? Das Größte. Gott lieben von ganzem Herzen, mit dem ganzen Willen, mit dem ganzen Verstand, mit allem drum und dran, sage ich mal. Also, Das Gesetz kann man überwinden. Die Hilflosigkeit, aber nicht durch deine Werke. Du überwindest es, indem du Stellung beziehst, indem du freiwillig in den Tod gehst und unter seinem Segen lebst. Und das ist eben unsere Wahl. Und das ist etwas, die Wahl, die treffen wir wie einen Schalter, oder? In uns drinnen. Erst wenn der Schalter eine Stellung bezieht, ist er on. Jetzt der, nur in der Mitte ist er off und bei den Enden ist er on. Aber der Schalter muss umgelegt werden. Und der Schalter legt nicht Gott um, der ist an uns umzulegen, das ist unsere Verantwortung. Du hast die Wahl. Jeden Tag. Du entscheidest. Auch wenn du nicht mehr gemäss von deinem Fleisch denken und reagieren musst, kannst du das weiterhin tun, nach dem Fleisch. Du musst nicht, aber du kannst. Und darum, das Problem ist, eine neutrale Stellung kennen wir eigentlich nicht. Das gibt's nicht. Der Mensch ist nicht so gebaut, dass er neutral ist. Der Mensch ist gebaut, um abhängig zu sein von Gott. Nichts wollen von Gott wissen, ist eine klare Entscheidung gegen Gott. Eine neutrale Stellung gibt's nicht. Und darum, wenn du dich nicht für Gott entscheidest, hast du eine Entscheidung getroffen, alles beim Alten zu lassen. Und das Alte ist das Fleisch. Das Prinzip. Und das trifft für einen Christ auch zu. Ihr merkt vielleicht, auf was ich raus will. Auch wenn die Sünde keine Macht mehr über dich hat, kannst du ihr weiterhin nachgehen. Oder nachgeben, heisst doch. Sind wir da damit einverstanden? Ja, und es tut ein bisschen weh. Ich glaube, es muss gar nicht einmal so weh tun. Wir müssen einfach erkennen, dass das Tatsache ist. Weil dann können wir auch verstehen, wieso wir es eigentlich machen oder wieso wir die schlechten Entscheidungen treffen. Dass wir nicht nur schlecht sind und Gott nicht gefallen, sondern Gott weiss, wir Menschen sind so geworden durch die Sünde. Und darum sage ich manchmal auch, die Sünde ist für Gott nicht das Problem. Gott hat die Sünde besiegt. Das Problem, das Gott hat mit uns, ist, dass wir nicht agieren. Dass wir da nicht sterben. Dass wir da nicht erkennen, Gott hat viel grösseres Gesetz gegeben, Naturgesetz, und das ist Leben. Das besiegt oder setzt dem ein Ende. Leben bringt uns nach Ruhe. Neues Leben. Der natürliche Mensch. Schauen wir den mal an und das könnt ihr zu Hause nachlesen, die Schriftstellen, oder ja jetzt, wie ihr wollt. Aber ich will es jetzt nicht anschauen, ich will nur darauf schauen, was ist denn der natürliche Mensch? Oder so wie in der Bibel beschreibt. Physisch lebendig, aber geistlich tot. Das ist das Prinzip da, aber bestimmt vom Körper nach ihr. Trennt von Gott und er lebt unabhängig von Gott. Er lebt eben in dem Fleisch. Er lebt in dem Prinzip. Taten und Entscheidungen werden vom Fleisch diktiert. Wie gesagt, es gibt keine neutrale Stellung. Entweder bist du für oder gegen. Und darum, auch bei einem Christ, wenn er nicht wirklich auf dem Herzen hat, Gott nachzufolgen, wenn er nicht mit Gott verbunden ist, dann übernimmt das Fleisch. Den Teufel macht das gar nicht aus, ob du Christ bist. Den Teufel macht das auch nicht aus, wenn du Gott ehrst und Lieder singst für ihn. Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Kennen wir die Stelle? Da heisst es, haben wir denn nicht in deinem Namen Wunder da, in deinem Namen predigt und in deinem Namen Grosses gemacht? Dann sagt Gott zu ihnen, geht weg von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Das ist das. Er hat keine geistliche Basis, fertig zu werden. Und das ist genau das Problem von einem natürlichen Mensch. Er hat keine geistliche Basis. Er hat keine Grundlage als nur Erfüllen vom Gesetz. Aber das ist keine geistliche Basis. Das ist irdisch, das ist menschlich. Er hat keine geistliche Basis und kommt kein Stück weiter in der Reife mit Gott. Und das erkennt man. Das erkennt man. Du weißt, wenn du jetzt über deine Kollegen nachdenkst und deinen Freundeskreis, du weißt, wer reif ist und wer nicht reif ist. An den Früchten erkennt man sie. Also das ist der natürliche Mensch. Wie ist denn der geistliche Mensch? Auch wieder aus dem 2. Korinther 2,15, weil dort ist so vieles im Gegensatz beschrieben. Er ist erneuert durch den Glauben an Jesus Christus. Erneuert, weil er da gestorben ist. Das geistliche Prinzip für Erneuerung. Ändert euer Denken. Da muss das Alte ablegen und das Neues annehmen. Der alte Mensch muss sterben. Nur dann gewinnt der neue Mensch Platz und Raum. Sein Geist ist nun mit Gottes Geist vereint. Da hat der Hochsieg stattgefunden. Da ist etwas entstanden, wo der Mensch wieder von innen anstrebt, wo er wieder neues Leben empfand, wie eine Quelle. Die Quelle des lebendigen Wassers. Und er hat Vergebung empfangen. Darum hat er auch wieder Leben. Darum kann das Prinzip auch wirklich funktionieren, weil er Vergebung empfangen hat, weil all der Kabis, den er gemacht hat, alle schlechten Entscheidungen, alles ist vergeben. Nur so ist es möglich. Er ist in Gottes Familie. Wir sind ja nicht nur Kinder, wir sind ja sogar Erben. Um einfach nochmal anzudocken an das Bild vom verlorenen Sohn. Er hat ja einen Ring bekommen. Das heisst, er hat wieder Entscheidungen fällen, er hat wieder Verträge unterschreiben. Er ist nicht nur als Sünder wieder angenommen vom Vater. Nein, er ist wieder als Sohn eingesetzt worden, mit allen Rechten und allen Pflichten, wie wenn nichts gewesen wäre. Das ist Gottes Idee. Er hat seinen Wert in Christus erkannt. Das ist der geistliche Mensch. Jetzt haben wir noch so einen dritten. Upsla. Der fleischliche Mensch. Was ist jetzt der? Eine Mischung von beidem? Nein. Das ist nicht eine Mischung, das ist ein Möchtegern. Das ist einer, der Jesus an und für sich lieb hat, aber ihm nicht nachfolgt. Und dann ist auch klar, was das für eine Liebe ist. Oder? Ich kann meine Frau auch lieben. Ich kann ihr jeden Tag Blumen bringen. Das heisst noch nie, dass ich sie wirklich liebe. Wie liebt man eine Frau? Ihr Männer. Aber die Frage sollte man umkehren, oder? Nein, ist nicht wahr. Die Frauen haben das besser im Griff als wir Männer. Der fleischliche Mensch hat einen starken Hang zum natürlichen Menschen. Das ist wirklich der fleischliche Mensch. Ein starker Hang zum natürlichen Mensch. Er weiß an und für sich, was Sache wäre, aber er ist in allen Belangen schwach. Jetzt mal einfach so eine Denkaufgabe. Wie kann man einen fleischlichen Christ motivieren, geistlich zu werden? Die gleiche Frage ist, wie motivierst du einen Teenager, der rebelliert? Das ist eine Methode. Und die Methode funktioniert ein Stückchen weit. Darf ich dich da nicht täuschen. Aber in allermeisten Fällen bringt das da noch viel mehr Ärger. Die Frage ist vielleicht viel mehr, welche Methode hat denn Gott eigentlich angewendet mit dem Mensch? Seht ihr Gott irgendwo so eine Methode anwenden? Nirgends. Nirgends. Was ist denn Gottes Methode? Hä? Sanftmut. Hä? Ja, das Ziel. Richtig, das hat er nie aus den Augen gelassen. Aber wie tut ein sanftmütiger Mensch das Ziel verfolgen? Ja, du hast eine Frage. Ja. Das ist absolut richtig. Aber ganz ehrlich, jemanden zu lieben, ganz schön anstrengend sein. Hä? 1. Korinther Kapitel 13. Ich meine, wer von uns hat die Langmut, dass die Liebe alles erduldet? Hä? Ganz ehrlich. Aber es tut der Sache nichts ab. Es ist wahr. Gott hat mit Liebe agiert. Und letztlich ist das die beste Motivation. Das wissen wir eigentlich alle. Aber wie schnell verfallen wir in das hier? Oder? Wir wollen Leistung sehen. Wir wollen es jetzt. Und du hast, eigentlich sagen wir dem anderen, du hast gar kein Recht, so zu sein. Aber das stimmt eigentlich nicht. Jeder von uns hat das Recht, sich für das zu entscheiden, was er will. Wir haben kein Recht, jemanden zu bestimmen. Wenn Gott sich das Recht vorenthalten, den Menschen zu bestimmen, weil das Recht haben wir als Menschen, einem anderen zu sagen, du musst. Ja. Absolut. 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 Oder? Ich nehme jetzt mal als Beispiel AIDS. Das Problem wäre ganz ring zu lösen, glaube ich. Oder? Treue. Ja, was ist die Konsequenz, die man hat von diesem Zeug, oder? Krankheiten. Ohne Ende. Aber der Mensch ist ja so intelligent, er probiert ein Medikament zu finden, um die Krankheit zu besiegen. Anstatt das Übel an der Wurzel zu packen. Und das hat Jesus immer gemacht. Er ist mit aller Liebe, und das ist gut, dass du das erwähnst, immer zu der Wurzel vom Übel. Immer. Das ist auch so etwas, wo man meint, wir Christen mit Liebe sein. Wir dürfen die Wahrheit nicht sagen. Das ist ein absoluter Blödsinn. Das Problem ist nur, wenn du selber so bist und du kommst dann mit der Wahrheit, sie kauft dir niemand ab. Oder? Wieso ist Jesus so überzeugend gewesen? Wieso haben die Pharisäer keinen Stich gegen ihn? Weil in Jesus ist kein Falsch gewesen. Alles, was Jesus gemacht hat, ist absolut rein und gerecht gewesen. Und das können wir Menschen von uns nicht behaupten. Also, schliesse ich daraus, es braucht für uns extrem viel Demut. Der Wahrheit so zu sagen, dass die Wahrheit wahr ist und wir uns nicht selber zum Maßstab machen von dieser Wahrheit. Sondern jedes Mal, wenn wir die Wahrheit verkündigen, sei das nur schon in einem Zeugnis, wenn wir jemand anderem geben oder von der Kanzler, stellen wir uns selber auch unter das Gericht. Und wenn das nachvollziehbar ist, dass ich selber auch unter dem Gericht, unter der Autorität von Gott bin, mit dem, was ich sage, dann können die Leute damit umgehen. Das ist meine Erfahrung. Das ist auch da, wo ich selber für mich so, das schafft in mir innen Vertrauen. Wenn der andere authentisch ist, wenn er echt ist und nicht etwas davon heuchelt, dann höre ich ihm gern zu. Und dann nehme ich Korrektur und Weisung auch an. Und das lässt sich wirklich nachvollziehen, auch in der Erziehung. Mit meinem ältesten Sohn, das wirklich dürfen nachvollziehen. Also, seine Emotionen sind vorwiegend negativ geprägt. Sein Körper zeigt Anzeichen von emotionalem Stress, das ist klar. Wenn dich jemand überführt und du willst es nicht zugeben, dann hast du Stress in der Sehne. Er hat oft Gefühl von der Minderwertigkeit, Unsicherheit, Unzulänglichkeit, Schuld, Sorgen und Zweifel. Alles die negativen Gefühle, die entstanden sind durch den Sündenfall. Und meistens steckt er in bestimmten Sünden fest. Das ist also der Mensch, der fleischliche Mensch. Ich möchte das geschwind in der Runde miteinander schon diskutieren. Wie kann ein Nicht-Christ das Leben führen, dass einem Christ sehr ähnlich ist? Wer stimmt dem, was der Hugo gesagt hat, überein? Nicht alle. Andere Meinungen? Hä? Nicht verstanden. Also der Hugo gesagt hat, indem man probiert, ein guter Mensch zu sein, ich tue es jetzt mit meinen Worten sagen, indem man probiert, all die Forderungen von der Bibel zu erfüllen, die Gesetze im Jahr hast du gemeint, oder? Nicht Ehe brechen, all die Sachen. Wer würde dem zustimmen? Ja.
Es muss wohl wieder mal einer sein, der die Bibel kennt. Einfach höhere ethische Grundsätze.
Das ist sehr gut gesagt. Mhm. Aber es zeigt auch, was wir glauben, oder? Weil das sind Äußerlichkeiten. Das kann gut und gern Frömmigkeit sein, wenn das nur Sachen sind. Eben, ein Nichtchrist, habe ich ja gesagt. Das heisst, da ist kein Leben mit Gott da. Und das ist eben schwierig. Wenn man diese Sachen so verankert hat und damit der Glaube definiert wird. Und da müssen wir uns wirklich am Schöpfli packen und Acht darauf geben, dass wir nicht ein pharisäerisches Denken und Verhalten an den Tag legen. Was könnten die Gründe dafür sein, dass viele Christen Gefühle der Unsicherheit, Minderwertigkeit, Unzulänglichkeit, Schuld, Sorgen und Zweifel hegen? Vergleich mit anderen Menschen. Oft aber auch mit einer Identität, die nicht gekoppelt ist an Gott. An seine Liebe. Oft nicht so, dass man sagt, das reicht mir eigentlich. Man ist eben gleich abhängig von dem, was andere über einem sagen. Ja. Ja. Das ist im Wesentlichen genau das. Ja. Genau. Und das können Christen eben auch gut.
Und wenn wir uns nicht bewusst sind, was wir sind in Christus.
Ja, natürlich. Eben, und das ist wegen dem natürlichen Hang. Da ist nicht jemand böse oder absichtlich so, sondern da ist ein natürlicher Hang in uns innen, so zu sein. Oder? Darum, ich muss ehrlich sagen, ich bin dort nicht mehr überrascht, wenn ich sündige. Wisst ihr, wenn ich überrascht bin? Wenn ich nicht sündige. Also das hat so viel Stress weggenommen in meinem Leben. Sündige ich wegen dem mehr? Im Gegenteil. Im Gegenteil. Also, wenn ich jetzt menschlich schwätze, im Vergleich, ich glaube, ich kann standhalten. Vielleicht nicht mit allen. Das ist blödes Geschnurr. Aber der Paulus macht das auch. Er will ja nur eins klar machen. Letztlich geht es darum, dass man mit Jesus lebt und nichts anderes. Inwiefern kann wirklich jeder Christ über das Gesetz von der Sünde herrschen und das Fleisch überwinden? Inwiefern ist das möglich? Da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Ich glaube, es gibt etwas Wichtiges als die Waffenrüstung. Das ist Erfolg daraus, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, indem man als Christ lebt. Indem man bei Gott ist. Waffenrüstung anlegen ist schon wieder etwas, was du machst aufgrund von etwas. Aber du kannst es auch wieder weltlich oder nicht christlich machen, oder? Aber noch einen gewissen Teil davon. Aber du kannst eins. Du kannst dich ganz in Gottes Arme geben und du kannst ganz sterben. Und das Leben von Christus durch dich leben lassen. Was sind denn so Barrieren in dem Wachstum? Was hindert uns im Wachstum mit Gott? Unwissenheit, das ist vorhin schon erwähnt. Es gibt so viele Christen, die glauben tief ins Innerste, dass sie Gott nicht gefallen. So viele Christen, wie sie aufgrund von ihrer Taten sagen, die mich brauchen. Das ist Unwissenheit. Selbst wenn deine Emotionen so voll sind von dem, ist das Unwissenheit. Täuschung. Und Täuschung, das ist ein Perfide. Weil das liegt in der Definition vom Wort. Oder? Wenn du Tosche bist, bist du Tosche. Du meinst, es sei richtig, aber letztendlich bist du in einem Hund aufgesessen. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Das ist möglich. Wenn wir Menschen sind. Aber sind wir Tosche geworden, dann wird Gott uns das auch klar machen, wenn wir in der Beziehung mit ihm leben. Das sind die Momente, wo ich vielleicht entblößt werde. Oder? Wo man einem muss, wie der Paulus und einem Petrus sagen, hey, stopp, aber so geht das nicht. Wir haben deutlich gesagt, Fleisch essen ist nicht das Gesetz. Und jetzt kommst du mit dem gleichen Blödsinn wieder. Das sind peinliche Situationen. Aber genau dann, wenn diese peinlichen Situationen kommen, vorkommen, und die kommen jedem von uns mal vor, sehen wir ja, wer uns denn beherrscht. Muss ich mich dann verstecken oder kann ich es zulassen oder eher von Gott? Das ist Täuschung. Und nicht zu unterschätzen, ungelöste persönliche und geistliche Konflikte. Was ist ein ungelöster Konflikt? Wenn ich jemandem nicht vergeben will, wenn ich es einfach, wie soll ich jetzt sagen, wenn ich jemandem anderem einfach nicht zugestehe, zum Beispiel, dass er so schlecht ist und vielleicht von Gott noch gesegnet wird. Oder der Paulus, der David hat das auch bemoniert in den Psalmen. Wieso geht es den Ungerechten so gut? Wieso segnest sie du mit so vielen Segnungen und all diese Sachen? Das kann manchmal auch so ein Konflikt in mir vorrufen. Sappelot nochmal, jetzt probiere ich dir zu folgen und du vermasselst mir alles. Das ist ein ganz grosser Grund, wieso wir oft auch getäuscht werden und sich selber in dieser Abwärtsspirale befinden. Das sind so drei Art und Weisen, wo meine Barrieren wirken in unserem Weg mit Gott. Und es nicht weiterbringen lassen. Ja, ich glaube, das lassen wir. Also nochmal, wir haben die Wahl. Jeden Tag haben wir die Wahl. Im Geist wandeln ist nicht einfach ein gutes Gefühl. Das Gefühl da dabei, um das zu beurteilen, ist nicht verlässlich. Wieso? Weil dein Gefühl, das ist zuerst einmal drängt von dieser fleischlichen Haltung. Es geht ums Beurteilen. Nicht, dass das Gefühl nicht wichtig ist, es ist sehr wichtig, aber ums Beurteilen, ob ich im Geist wandle, kannst du nicht aufs Gefühl gehen. Manchmal fühlt sich die Wahrheit einfach falsch an. Beispiel, ja eben. Wenn du davon überzeugt bist, ich bin nicht gut genug für Gott, ist das ein Gefühl, das du hast, aber nicht die Wahrheit. Wenn du das Kind von Gott bist, gefällst du Gott. Und darum, ein Gefühl, ein falsches Gefühl, fühlt sich manchmal wie die Wahrheit an. Aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist auch kein Freibrief, in dem alles erlaubt ist. Du kannst nicht einfach machen, was du willst. Freiheit haben wir von Gott bekommen, um ihm nachzufolgen. Damit das überhaupt möglich ist, brauchen wir Freiheit. Damit wir dem Schlechten absagen können. Damit wir in dieser Autorität vorwärts gehen können und nicht von der Sünde bedrückt sind und nicht keinen Schritt für sich kommen. Gesetzlichkeit. Damit meint man eben, du musst das unbedingt erreichen, damit Gott gefällt. Das ist überhaupt nicht so. Es ist auf absolute Freiwilligkeit. Es ist mehr das Prinzip vom Dienen da dahinter, als dass du musst. Darüber haben ja Sklaven gehabt. Und es hat es jemanden mal gegeben, dass ein Sklave auch freigegeben worden ist. Und es hat Sklaven gegeben, die haben gesagt, ja, aber ich will nicht frei sein. Mein Meister ist mit mir so gut gewesen, ich will Sklave bleiben. Das ist das Prinzip, das da dahinter steht. Hinter Gott dienen. Was ist denn Wandeln im Geist? Eben echte Freiheit. Du entscheidest. Du und niemand anders. Und lass dir nicht von jemand anderem bestimmen, wie du musst denken, wie du musst handeln, wie du musst sein als Christ. Von dem Moment an, wo du dich an anderem orientierst, nicht an Gott selber, ist schon gefangen. Es führt sie. Der Heilige Geist führt dich in alle Worte dir. Es führen und leiten lassen, das ist eine Beziehung. Im Gottestempo in die richtige Richtung vorangehen. Ich weiss nicht, vielleicht habt ihr uns da ganz starke theologische Ausdrücke erwartet. Aber wir haben ganz bewusst geschaut, dass es Ausdrücke sind, wo man im Leben etwas damit anfangen kann. Das geht nur, wenn du die richtige Lehre über Gott hast. Und darum ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, in Gottes Tempo in die richtige Richtung vorangehen. Denn Gottes Tempo für dich mag es anders sein wie für mich. Denn meinisch, Reife ist nicht abhängig vom Alter. Reife ist abhängig von der Hingabe. Und darum kann ein Junge, der im Glauben jung ist, kann reifer sein wie einer, der 40 Jahre im Glauben schon gelebt hat. Psalm 1. Jeder Baum ist an einen Bach gepflanzt. In dem Gleichnis, also in dem Psalm innen jetzt, oder? Und jeder Baum bringt Frucht zu seiner Zeit. Das ist ein geistliches Prinzip, ein Wort. Und darum ist es wichtig, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe und dass ich in dieser Beziehung mit Gott auch lebe und wandle und mich von Gott lassen führen und von nichts anderes da drin. Und wenn Gott das machen darf, dann führt er uns auch zusammen. Mit dem wird die Fülle von Christus in uns voll und ganz. Wenn man das probiert zu erzwingen, geht es meistens schief. Galater 5, 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Das ist eine ganz schöne Liste von lauter Früchten, die nicht von Gott kommen, nicht vom Heiligen Geist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Aber das ist da, wo Gott uns geben will. Wenn man sich dazu entscheidet, nach seinem Plan vorwärts zu gehen. Ich habe eine Frage, wo ich mit dieser Lektion anfangen möchte. Was ist das Schlimmste, wo dir jemals jemand gesagt hat oder angetan hat? Was ist das Schlimmste, wo dir jemals jemand gesagt hat oder dir angetan hat? Du musst nicht sagen, was, aber überleg du dir, was es ist. Ist es dir bis heute möglich gewesen, über das hinwegzukommen? Oder hängt dir die Tat oder das, was gesagt hast, dir immer noch nach? Ein Beispiel, das habe ich erst gerade letzte Woche gehört. Eine junge Frau hat gelernt, Auto fahren. Die erste Stunde mit ihrem Vater. Und der hat sie so fertig gemacht und sie wirklich nur beschimpfen über alle Fehler, die sie macht. Die Frau ist heute 81 und ist nie mehr Auto gefahren. Man kann darüber lachen, aber als ich das gehört habe, hatte ich gerade wie ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil ich bin auch nicht der geduldigste Mann war, aber gerade bei einer Tochter nicht. Und dann bin ich wirklich zu ihr gesagt, du, ich hoffe nur, du fährst bis an dein Lebensende Auto. Es tut mir leid, dass ich so einen elenden Sack war, dir gegenüber. Aber es geht um so Sachen, um Festigen. Festigen entstehen durch ganz unterschiedliche Sachen. Und manchmal, oder sehr oft sogar, durch Sachen, wo wir uns gar nicht bewusst sind, dass es bei anderen auslösen kann. So Ausdrücke wie, ich bin wertlos, ich bin doof, ich bin ein Versager, ich bin hässlich, niemand hat mich gern, ist so ähnlich wie ein Luftstoß in den Ballon. Eben, ich bin wertlos. Ich bin doof. Habt ihr irgendein Problem? Das ist bloß Luft. Das ist bloß Gedanken. Das macht überhaupt nichts. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, die Demonstration ist klar, was Gedanken machen können. Es gibt einen, der unsere Gedanken kennt. Und einen, der nicht will, dass der Ballon platzt, wegen falschen Gedanken. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Hebräer 4, Vers 12. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, im Gegensatz dazu Galater 5, Vers 1. Das ist der Anfang von dem Vers, der geht natürlich dann weiter. Was ist eine Festung? Es gibt da eine ganz schöne Erklärung vom Ezil Woso, das ist ein Amerikaner, so viel ich weiß. Eine Festung ist eine mit Hoffnungslosigkeit gedrängte Denkweise. Wenn ihr diesen Satz euch merkt, dann habt ihr es. Eine mit Hoffnungslosigkeit gedrängte Denkweise. Ich weiß nicht, wofür das Bild euch in Sinn kommt, wenn ihr das gedrängt hört, oder? Aber so einen Schwamm gefüllt mit Wasser. Schwer wie etwas und trieft überall. Eine gedrängte Denkweise mit Hoffnungslosigkeit. Das ist eine Festung. Wenn du keine Hoffnung in dir hast, dann ist nichts möglich. Dann kannst du auch nicht glauben. Dann kannst du vor allem nicht da glauben, was Gott dir sagen will und was er für dich gemacht hat. Du glaubst dann schon, aber eben das Falsche. Der Neil Enders hat das in einem Buch ein bisschen anders formuliert. Festungen sind mentale Gewohnheitsmuster, die nicht mit Gottes Wort im Einklang stehen. Mentale Gewohnheitsmuster. Das hier kann auch ein Gewohnheitsmuster sein und ist auch grundsätzlich eins. Als Gewohnheitsmuster. Ich möchte das demonstrieren an einem ganz simplen, so etwas von lachhaften Beispiel. Wir sind hier bei einem Klassentreffen. Was ganz links steht, ihr habt das, ich habe mich nie selber annehmen können. Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Du bist doch immer die Hübscheste gewesen in unserer Klasse, Petra. Wir haben dich nicht ignoriert. Wir sind bloß schüchtern gewesen, um mit dir zu reden, weil du so schön bist. Das ist die eine Seite. Aber ihre Seite ist, seit 50 Jahren lebe ich mit einem Minderwertigkeitskomplex. Ihr findet mich hässlich. Ist extrem banal. Aber die Auswirkungen, selbst nach 50 Jahren, sind extrem. Meine ganze Persönlichkeit gründet auf lauter falscher Tatsachen. Das sind Festungen. Und die Festungen, die passieren meistens auf so trivialen Sachen. Aber sie gehen ganz tief und haben sich derart verankert, dass sie wie eine feste Betonmauer sind, wo sich offensichtlich für uns oder er über drin steckt, eben, weil man mit Hoffnungslosigkeit gedrängt ist, nicht laut überwinden. Sie entstehen, solche Festungen, durch unser Umfeld. Meine Kollegen, ob das bei der Arbeit ist, in der Schule ist, oder meine Freunde, Familie, Gesellschaft. Ein gutes Beispiel, da finde ich den Film, mir geht der Name weg. Genie oder Wahnsinn heisst er auf Deutsch, aber der Englisch, hä? A Beautiful Mind. Es ist eine wahre Geschichte von John Nash, einem Nobelpreisträger. Der zeigt auf, wie das Umfeld ihn geprägt hat und letztendlich hat er schizophren werden lassen. Der Film zeigt das ganz gut auf, wie das sein kann. Und das zeigt so gut auf, wenn du ein bisschen Fantasie hast oder ein bisschen umschaust, wie auch ein Christ in so etwas hier gefangen werden kann. Wenn er einer gewissen Norm entsprechen will, aber einfach nicht tut, weil er Schwächen hat, in einem gewissen Ort. Aber er probiert die ganze Zeit, dem Norm, die gesetzt wird, zu erfüllen. Einfach nur, dass es gesagt ist. Homosexualität ist ein grosses Thema heute, oder? Und wir stehen in einem Wahnsinns-Clinch inne. Die Homosexualität kann man nicht gut heißen. Aber die Neigung so einer Homosexualität ist ein Problem. Und das kann nicht sein. Und man nicht können unterscheiden zwischen der Sache und dem Mensch, werden wir diesen Leuten nie weiterhelfen können. So wie Jesus der Sünderin am Brunnen begegnet ist, so müssten wir können begegnen. Und da haben wir ein Problem. Weil die Welt macht alles, um das irgendwie als natürlich erscheinen zu lassen. Dabei weiss jeder, dass das nicht natürlich ist. Die Menschen leiden ganz arg. Und viele, die ich kennengelernt habe, die haben genau da ein Problem, dass sie etwas probieren zu entsprechen, können aber nicht darüber reden und werden dabei selbst irre. Ihnen da Weisung zu geben aus dem Wort Gottes und ein Verständnis zu bekommen, wer sie sind als Mann oder als Frau, es ist ganz wichtig. Und darum ist es auch wichtig, wie wir leben. Wir. Was wir für ein Bild von Christus widerspiegeln. Dass es ehrlich und echt ist, dass man es nachvollziehen kann. Dann sind natürlich auch die traumatischen Erlebnisse ein ganz wichtiger Faktor zu festigen. Es ist nicht das Erlebnis als solches, sondern die Lüge, die darauf aufgebaut sind. Ein Kind, das nicht angenommen worden ist. Ich bin selber so eins gewesen. Man hat immer gesagt, du bist Dreck, du bist niemand. Das frisst sich tief ein. Und das kann dich so weit prägen, dass du mit 50 noch nicht weißt, wer du bist und denkst, du bist Dreck. Das sind traumatische Erlebnisse. Die gehen ganz tief in der Seele rein, sind die verankert. Tief in deinen Emotionen rein. Und darum ist es auch oft nicht möglich, wenn du bloß mit Theologie gefüllt wirst, aber nicht mit einer Beziehung zu Christus, dass du nicht frei wirst. Durch den Glauben. Wenn der Glaube vollumfänglich ist und deine Emotionen auch tut heilen, weil ihm die wichtig sind und du eine Beziehung zu einem neuen Vater kannst aufbauen, oder Mutter, ich brauche jetzt beide Geschlechter da, dann kannst du heil werden, auch an der Seele. Und kannst so traumatische Erlebnisse überwinden, denn es ist die Lüge hinter denen, nicht in der Sache selber, die dich prägt. Das ist ein Satz, der ist unheimlich kompliziert, aber so etwas von gut. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, werden auch deine Gefühle nicht der Realität entsprechen. Gib mir einen Moment Zeit, zum Teil zu verdauen. Wir werden dem im Verlauf des Kurses noch 2-3 Mal begegnen. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, werden auch deine Gefühle nicht der Realität entsprechen. Wenn du glaubst, du bist hässlich, du bist nicht geliebt, ja, wie sieht denn deine Realität aus? Schön, dass Gott mich liebt. Schön, dass ich Wert habe. Das ist eine geheilte Person. Aber eine Person, der das gesagt wird, die wird ihre Realität durch das definieren, wie sie sich empfindet da drinnen. Und darum ist der Glaube ganz wichtig, dass der Glaube hineinkommt. Dass wir uns auch in den Emotionen innen wirklich mit Gott können verbünden und in dort einlösen. Ehrlich sein ist der Anfang da dazu. Echt sein. Und wenn wir, du kannst deine Gefühle nicht einfach ändern, das geht nicht. Aber wenn du lernst, die Wahrheit anstatt der Lüge anzunehmen, dann werden sich die Gefühle mit der Zeit ändern. Beispiel. Wenn du nicht Christ bist, wenn du gar keine christliche Grundlage hast und du klaust, ist doch kein Problem damit. Es gibt einige Kulturen, denen ist Klauen, das ist kein Problem. Wenn du aber Christ wirst und weißt, das ist falsch, auf einmal ist es ein Problem damit, da den Emotionen drin. Ja? So viel mal zu dem. Wie entstehen die Festungen? Auch wieder 3 Sachen. Versuchung. Versuchung, das ist eine von diesen Sachen. Und vor allem, wenn wir den Versuchungen nachgehen, ist das wie ein Fuss, wo der Teufel in der Tür innen hat, wo er sich immer wieder zunutze macht, um uns da auf das Prinzip zu bringen. Jede Verlockung ist ein Versuch, dich zu einem von Gott unabhängigen Leben zu bringen. Gott wird dir immer auch einen Weg zeigen, auf dem du die Probe kannst bestehen. Versuchung ist nicht das Ende. Und wenn man mal in die Versuchung geht, ist Buss tun, umkehren und weitergehen. Ein Beispiel, und mit dem werden wir heute ziemlich enden, wo das so aufzeigt, dass Versuchung eben etwas ist, was uns alle ereilen kann. Und verpassen wir den Punkt in der Versuchung, sie zu beherrschen. Egal wie christlich das du bist oder wie Christ das du bist. Du wirst nicht mehr dagegen ankämpfen können. Sexualität ist ein so ein Thema. Aber da geht es jetzt um jemanden, der ein Problem hat mit Süßigkeiten. Ja? Sie braucht Milch. Jetzt hat sie zwei Möglichkeiten, die Milch zu holen. Nebenzu gibt es einen Bauer, der einfach so ein Ding hat, wo sie Milch rauslassen kann und fertig ist. Aber sie kann natürlich auch in den Supermarkt. Jetzt, wie geht das los? Wir nennen das Schwellendenken. Stufe 1. Ich gehe mal kurz mit dem Auto weg, aber ich gehe nicht beim Supermarkt vorbei. Das nächste. Ich fahre beim Supermarkt vorbei, aber ich gehe nicht rein. Ich gehe in den Supermarkt, aber ich gehe nicht an den Keksen vorbei. Ich schaue mir die Süßigkeiten an, aber ich berühre sie nicht. Habt ihr eine Idee, wie es weitergeht? Sind ihr selber schon mal so in einer Situation gewesen? Überführt. Ich fasse sie an, aber ich kaufe sie nicht. Ich kaufe sie, aber ich öffne sie nicht. Öffne, aber nicht schmecken. Schmecken, aber nicht berühren. Berühren, aber nicht schmecken. Schmecken, aber nicht essen. Und kommt, wie es kommen muss, ob du Christ bist oder nicht, wenn du so weit bist, gibt es nur noch eins. Essen, 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 essen. Wer von uns kennt nicht solche Situationen? Aber wo in dem ganzen Innen-Innen? Upsla. Wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg, der einfach ist und effizient ist? Da. Nicht einmal die Stufe 1. Da hat sie nämlich schon entschieden. Sie hat mit anderen Worten schon entschieden, dass sie eigentlich von der Sünde überführt wird und weggeführt wird und sündigt. Das ist eine Festung. Wenn man da nicht kann sagen, stopp, das mache ich nicht. Aber da, wenn nur schon der Gedanke nie kommt, ist es an uns zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Eben, Schwellendenken nennen wir das. Immer eine Stufe mehr, immer eine Schwelle mehr. Und letztendlich führt sie es dort hin, oder? Darum, in den Sprüchen wird der Mann ja gesagt, oder? Nur schon, wenn du an eine Frau denkst und sie anfängst zu begehren, nur schon dort musst du aufhören. Das liegt in unserer Macht. Und das Beste. Gott hat einen Ausweg aus jeder Versuchung. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus, 2. Korinther 10, Vers 5. Jeden Gedanken gefangen nehmen. Jeden Gedanken prüfen. Und zu überlegen, wo führt mich das hin? Wollte ich dort hin? Das ist der Ausweg. Und wie das so ist, was machen die Festungen mit uns? Sie geben diese verfälschte Sicht von der Realität. Wie der Spiegel will zeigen, oder? Wenn wir so orientiert sind, ach, das muss ich jetzt unbedingt haben, dann meint er, ja, das mag, ich habe dann so viele biblische Argumente auch, um das alles zu rechtfertigen, um nur das zu haben, zum Beispiel. Das ist eine verfälschte Sicht. Aber Gottes Gedanken sind andere Gedanken, nicht unsere Gedanken. Und darum auch die Weisung, wir sollen auf den Herrn von ganzem Herzen vertrauen und nicht auf unseren Verstand allein. Erkenne Gott auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Das ist wieder die Beziehung, das ist wieder die Nähe zu Gott, die du musst haben, wo dir dort Hilfe ist. Und sie lässt dich einen Haufen schlechte Entscheidungen treffen. Also, das Bild, das ich zum Schluss geben will, ist das von einer dicken, dicken, dicken Betonmauer. Die Mauern hier sind recht dick, aber stell dir eine Mauer dreimal so dick vor wie die. Das ist die Festung, die du hast. Und du nimmst eine Abrissbirne, wisst ihr, was das ist? So eine Kugel, wo man gegen die Mauer tennert. Bei ganz grossen Gebäuden macht man das heute noch, um sie abbrechen. Die Kugel, die hat schon 37 Mal an die Mauer hingetatscht. Du siehst keinen einzigen Riss. Du denkst, Hallo? Das nützt überhaupt nichts. Beim 38. Mal war es ein feiner Riss. Beim 40. Mal geht die Mauer zusammen. Haben jetzt nur die letzten 3 Schläge den Niederfall bewirkt? Nein. Ohne die 36 Mal, wo sie vorher reingeknallt wäre, hätte es nie einen Riss gegeben. Wir müssen unser Denken ändern. Wir können nicht erwarten, dass alles schlagartig gut ist. Das gibt es zumal schon. Aber es ist, wenn man die Menschen so anschaut, nicht die Regel. In aller Regel braucht es 36 bis 37 Schläge voraus, bis so eine Mauer einstürzen kann. Und das macht man in dieser Zwischenzeit. Man lässt die Kugeln immer wieder an die Wand tätschen. Immer wieder nimmt man jeden Gedanken gefangen und bringt sie vor Gott und sagt, nein, das will ich nicht. Wendet sich ab von dem falschen Denken. Ersetzt Lüge mit der Wahrheit. Und ist treu und standhaft. Bis die Mauer eingeht. Es gibt einen Prozess, wir nennen das den Festungszerstörer, da werden wir Lektion 10, werden wir den noch besser kennenlernen. Aber eine Festung, noch einmal, ist es mit einer Hoffnungslosigkeit durchdrängt zu denken. Nimm das mit und prüf du dir bis zum nächsten Mal, habe ich in meinem Leben solche Festungen? Gibt es so etwas in meinem Leben? Probier einfach ehrlich zu sein mit dir und probier nicht christlich zu denken, sondern komm ganz vor Gott hin und öffne dich, auch deine Emotionen, und frag du Gott, Herr, wo gibt es in meinem Leben Festigen? Wo gibt es Situationen, also Bereiche, wo ich keinen Sieg drin habe? Und du wirst mit dem Festungszerstörer eine Hilfe bekommen, wie du die Festung einreisen kannst, die dich vielleicht schon jahrzehntelang belogen hat. Ganz praktisches Werkzeug. Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du real bist. Nicht nur, dass du existierst, Herr, sondern dass du auch uns wirklich so siehst, wie wir sind. Dass du keine falsche Vorstellung hast über uns. Du kennst uns jeden einzelnen Gedanken. Du weißt, wer wir sind, zutiefst innen. Und Herr, es ist ein Wunder, es ist eine Gnade. Aber es ist eine Realität, dass du für uns gestorben bist. Dass du uns angenommen hast, so wie wir sind, Herr. Du hast uns nicht verurteilt, aufgrund von all unseren falschen Sachen, die wir gemacht haben, die wir gedacht haben. Nein, Herr, du hast uns erlöst und hast uns in eine Freiheit eingestellt, Vater im Himmel. Damit wir dir dienen, weil wir dich gern haben. Und Herr Jesus, ich bitte dich, erquick du uns ganz einfach mit dem Wissen und hilf du uns, Vater im Himmel, dass wir dir alles öffnet im Himmel. Alles. Dass wir nichts vorenthalten, dass wir uns nicht schade sind, sondern dass wir parat sind, aus freiwilligen Stück, Vater, uns in den Tod jetzt zu geben, damit das neue Leben von dir Oberhand gewinnt in uns. Und uns anfängt zu bestimmen, Herr Jesus Christus, auf das die Freude am Herrn unsere Stärke ist und nichts anderes. Dafür bitten wir dich, Herr. Befehlen uns dir an, im Heimgehen mit dem Schnee da draußen und auch in die Nacht, tun wir uns dir anbefehlen und bitten um eine gesegnete Nachtruhe. In Jesu Namen. Amen. Für die, die Unterlagen haben, die Lektion 6, da bin ich jetzt recht stark durchgeflogen. Da habe ich ein bisschen, also da habe ich versagt, ich hätte das besser sollen aufteilen. Aber da findet ihr noch mehr Informationen drin, wo das noch deutlicher beschrieben ist. Ich habe mich so aufs Wesentlichste beschränkt von der Lektion 6.